Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren DHW-Podcast. Mein Name ist Christian Deak und ich wollte euch mal so ein bisschen mitnehmen zum Thema, was ändert sich jetzt steuerlich? Ist das gut oder nicht gut? Ich versuche hier tatsächlich so neutral wie möglich zu sein, auch wenn das nicht so ganz meine Art ist. Ich denke mal, zwischendurch wird es durchblitzen, was ich denn von den, naja, von den Neuerungen unserer lieben Bundesregierung so halte. Deswegen achtet vielleicht so ein bisschen auf die Fotos. Ich glaube, dann kann man sich den Rest so ein bisschen denken. Also wir reden über den sogenannten Investitionsbooster. Ja? Hier ist ein Bild quasi von einer Achterbahn, also von einem Freizeitpark, wie seriös und ernst zu nehmen dann dementsprechend dieser Booster sein kann, kann man sich vielleicht so ein bisschen denken. Nehmen wir mal die Maßnahmen. Schauen wir uns mal an, was für Maßnahmen in den Kinderklamotten jetzt hier vorgestellt wurden. Erster Schritt, kommen wir gleich zu, degressive AFA, das heißt also nicht die lineare AFA, also Abschreibung pro Jahr einfach nur, sondern halt degressiv, also eine andere Art der Verteilung bis zu 30%. Dann Sonderabschreibung für Elektrofahrzeuge. Dann haben wir die Körperschaftssteuersenkung ab 2028. Eine Thesaurierungsbegünstigung, Ausweitung der Forschungszulage und etwas mehr noch am Ende. Gehen wir erstmal auf die degressive AFA. Also grundsätzlich der Unterschied zwischen einer degressiven und einer linearen AFA ist folgendes. Leichter ist zu erklären, was ist denn eine lineare AFA? Irgendwas kostet 60.000 Euro netto und hat eine Nutzungsdauer. Nutzungsdauer ist es gibt eine Tabelle, da hat sich irgendein schlauer Beamter Gedanken gemacht und der weiß, wie lange ein Wirtschaftsgut hält. Ja? Der weiß das einfach. So, und dann kommen dann jetzt zum Beispiel raus 6 Jahre. Und wenn etwas am 1.1. angeschafft wurde, hat man halt noch das ganze Jahr. 60.000 durch 6 Jahre lineare AFA werden also 10.000 Euro Kosten pro Jahr. Also nein, das Fahrzeug, was ich mir für 60.000 Euro kaufe und auf 6 Jahre abgeschrieben werden muss, hat nicht eine Auswirkung für 60.000, sondern nur für 10, halt eben pro rata temporis, also pro Jahr geteilt. Also 60 durch 6 macht 10. Es soll eine degressive AFA geben. Also normalerweise sagt man, die degressive darf nur das Verhältnis von 1 zu 2,5 zu linearen geben. Jetzt sollen es halt 30% degressive AFA geben. Was bedeutet das? Im ersten Jahr habe ich 30%. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel mal 100.000 nehme, darf ich direkt 30.000 abschreiben und nicht vielleicht nur 10 bei einer Laufzeit von 10 Jahren. Das wäre im ersten Jahr halt mehr. Und dieser Vorteil, den ich am Anfang mir so ziehe, der wird dann pro Jahr immer kleiner. Das heißt, auf gut Deutsch gesagt, das wiederholt sich jetzt gleich auch beim Auto so ein bisschen. Wir haben ja sowieso nicht mehr als 100% zu verteilen, ne? Es wird halt nur anders verteilt. Also an den Anfang mehr und ans Ende weniger. Das heißt, um die Firmen jetzt zu ermutigen, zu investieren, ja, gibt man denen halt mehr Möglichkeiten, also mehr degressive AFA. Aber, also am Anfang mehr, hinterher wird es weniger, ja? Aber das gilt auch nur für bewegliche Wirtschaftsgüter, ja? Also Dinge, die ich tatsächlich bewegen kann. Das soll dann ein Liquiditätsvorteil sein, klar, weil ich habe mehr Kosten am Anfang durch die Steuerentlastung. Aber sind wir ehrlich, über einen Zeitraum von 3, 4 Jahren amortisiert sich das alles. Also ich habe noch mit keinem Unternehmer gesprochen, der gesagt hat, boah, wegen der degressiven AFA, jetzt wird richtig gekauft. Das passiert halt nicht. Das heißt, meines Erachtens ist das ja, nett gemeint, schlecht umgesetzt. Also es reicht einfach nicht. Punkt. Ne? Also es geht auch wieder nur für Bewegliche und 30% pro Jahr. Und der Vorteil schmilzt halt eben ab, weil man immer 30% des Restbuchwertes des letzten Jahres nimmt. Das heißt, erstes Jahr 30.000 runter, dann bin ich bei 70.000. Jetzt nehme ich von den 70.000 die 30%, ne, dann bin ich nur bei 21.000 und so weiter. Also der Vorteil schmilzt halt ab, bis halt natürlich wieder 100% abgeschrieben sind, denn mehr gibt es nicht abzuschreiben. Anfang mehr, hinterher weniger. Dann ein Ding, ob das jetzt grün angehaucht ist, ja, man munkelt es, ja, also es geht eine Sonderabschreibung für E-Fahrzeuge, aber nur beim Kauf, ja. Kauf, also Finanzierung. So. Beim Leasing, egal. So. Also gilt ab 1.7.25 bis Dezember 27. Was soll denn da passieren? Im ersten Jahr 75%. Viel. Ja? Wenn Auto normalerweise pro rata temporis auf 6 Jahre abgeschrieben wird, ja, dann sind es halt nicht dann halt 15% oder was, sondern halt 75% im Erstjahr. Im zweiten Jahr dann, im zweiten Jahr dann 10% und im dritten bis sechsten Jahr 5% und danach 3 und 2%. Das heißt, ganz, ganz viel am Anfang und dann wird es weniger in den Folgejahren. Klingt erstmal gut. Die ganze Staffel geht halt auf maximal 6 Jahre und wir haben eine Preisgrenze, die steigt halt bei der Dienstwagenbesteuerung von 70 auf 100.000 Euro. Dass die Dienstwagenbesteuerung das wirklich Schöne am E-Fahrzeug ist, das muss man so sagen, dass die sogenannte 1%-Methode der Versteuerung des privaten Anteils, ja, also Auto für 100.000, ich möchte kein Fahrtenbuch führen und muss jetzt pauschal einen Wert dafür finden, was das denn kostet, wenn ich privat damit durch die Gegend gurke, dann sagt man immer 1%. 1% von 100.000 sind halt 1.000 pro Monat, ja, plus Umsatzsteuer und dann der ganze restliche Sums, Lohnsteuer, Sozialversicherung und so weiter drauf. Gilt halt beim E-Fahrzeug nicht das 1%, sondern nur ein Viertel davon, nämlich 0,25%. Man muss sagen, trotz teurer Leasingraten, denn so ein E-Fahrzeug ist im Regelfall auch noch mal ein Schnaps teurer als der Benzinkollege. Ja? Also trotz der teureren Raten für so eine Leasingrate, also für so ein Auto, rechnet sich das immer noch sehr deutlich, weil die 0,25%, also die Privatversteuerung, halt eben nur ein Viertel so teuer ist. Also das ist schon mal gut. So, es ist aber am Ende des Tages, sind diese Sonderabschreibung kein Zuschuss oder irgendwas anderes, sondern einfach nur, dass die Abschreibung anders verteilt wird. Einfach am Anfang mehr, hinterher deutlich weniger. Und das Wichtigste für mich ist jetzt Folgendes. Wenn ich jetzt die Wahl habe, ja, egal ob ich jetzt ein E-Fahrzeugfahrer bin oder nicht, ich hatte auch mal einen, ja, aber egal ob ich das gut finde oder nicht, bleiben wir mal ganz rational. Wenn ich etwas kaufe und nicht wieder abgebe, dann habe ich ja zwangsweise mit der Lebensdauer einer Batterie was zu tun. So, und wir alle wissen, dass die Batterie, nicht so wie bei den Spielzeugautos meiner Kinder, dass die nicht ausgebaut werden kann und die wird irgendwann mal den Geist aufgeben. So. Jetzt nimmt man sich mal so einen E-Porsche und überlegt mal, wie teuer denn die Batterie im Verhältnis zum restlichen Autos ist. Und dann muss man sagen, sobald diese Batterie kaputt ist, wird der ganze Wagen eingestampft. So. Und alle Autos, die ein bisschen teurer sind, und da kommt man auch relativ schnell auf ganz, ganz hohe Beträge, also meinetwegen auch gerne mal auf über die 100.000 Euro für die Dienstwagenbesteuerung. Aber alle Autos, die teuer sind, die sollen und wollen auch gerne schnell mit der HPC-Säule, also High Power Charge, verbunden werden, damit man nämlich halt, was waren das nochmal, 5 Minuten, 100 Kilometer Reichweite, irgendwie so die Ecke. Das ist gut und schnell. So. Ist aber nur schnelle Betankung der Batterie und wie die Batterien darauf klarkommen, wenn man die super schnell belädt, keine Ahnung, wird man den dann sehen. Jetzt hat man aber den Wagen und hat den ganz, ganz schnell abgeschrieben auf 1 Euro. Ja, wahrscheinlich wird der hinterher auch nach 3, 4, 5 Jahren so viel wert sein, denn wenn die Batterie kaputt geht, ist der Wagen auch nur so viel wert. Das muss man mal ganz klar sagen. Und der Nachteil ist an dieser Regelung, wenn man den Wagen hinterher wieder verkaufen will, wer auch immer so einen Wagen wiederum kaufen will, keine Ahnung, dass der, wenn man den recht schnell abgeschrieben hat, den Wagen, dann hat man natürlich bei einem Verkauf auch den vollen Erlös wiederum zu versteuern. Also dieser Anreiz soll halt für Leute da sein, die sich darüber keine Gedanken machen und die sagen, ich will sowieso einen kaufen und ich kann das Thema Batterie für mich irgendwie einschätzen, warum auch immer, vielleicht weil ich auch einfach deutlich mehr Ahnung habe als ich jetzt, ja. Das fällt das Thema, was ist, wenn die Batterie kaputt geht, weg. Ich möchte den Wagen für immer behalten. Ich finde das toll. Für die Leute ist das super und die könnten im ersten Jahr halt sehr viel und dann halt weniger abschreiben. Das ist halt so der Gedanke. Für all diejenigen, die sich nur wegen dieser steuerlichen Begünstigung so einen Wagen holen wollen, kann ich verstehen. Dann denkt bitte einfach nur mal daran, was ist denn mit dem Auto, wenn die Batterie irgendwann mal den Geist aufgibt, dann nützt euch diese steuerliche Subvention gar nichts. Ne? Dann habt ihr dann ein Schrottauto auf dem Hof stehen, wo man nicht weiß, wie es hinterher weitergeht. Also das würde ich dann mit reinnehmen. Meines Erachtens ist das vom Gefühl her einfach, ist auch das stärkste Ding, was ich euch jetzt hier vorstellen kann, denn mehr ist nicht. Also ist einfach viel heiße Luft. Da ist Geld in etwas reingeschossen worden, denn das wird ja durch uns Steuerzahler quersubventioniert, was noch gar nicht wirklich ausgereift ist. Meine persönliche Meinung könnt ihr mir gerne in den Kommentaren schreiben. So sehe ich das persönlich. Dann gehen wir mal auf das, was ja wirklich was ausmachen sollte. Und das kommt halt leider nicht. Also wir haben keine Begünstigung der Unternehmen, die, muss man mal ganz klar sagen, seit Corona hier ordentlich eingeschossen sind. Ja, ist so, die auf eine Steuererleichterung warten und die unter den Reallöhnen der Mitarbeiter ordentlich zu knacken haben, weil durch Inflation und Co. ist nochmal alles sehr teuer geworden. Das kommt halt erst wahrscheinlich dann in der nächsten Regierung. Ja, es ist zumindest schon mal beschlossen worden, dass ab 2028 stufenweise, aber auch nur die Körperschaftssteuer, ja, gesenkt werden soll, nämlich von 15 auf 10. So. Das Ganze aber auch 1% pro Jahr. So, das ist alles, was rausgekommen ist. Die Gewerbesteuer, also wir erinnern uns bei den Körperschaften daran, ungefähr 15% Körperschaftssteuer, ungefähr 15% Gewerbesteuer. Die Gewerbesteuer bleibt voll ganz. Ja? Das heißt, es geht hier wirklich nur um die Körperschaftssteuer. Und wenn ich die Gewerbesteuer in Höhe von 15 und die irgendwann, denn wenn sie denn wirklich kommt, 10% Körperschaftssteuer mal zusammenpacke, bin ich halt immer noch bei 25%, also immer noch relativ weit oben. Die einzigen, die davon profitieren, irgendwann denn dann halt mal, ne, wie gesagt, jetzt halt ein Gnader, ne, sind halt die, die eh schon keine Gewerbesteuer zahlen. Die gibt es, nämlich zum Beispiel eine Immobilien GmbH, ja, die wird davon stark begünstigt, denn wenn man guckt, dass das 15% Körperschaftssteuer, denn Gewerbesteuer zahlt sie ja nicht, auf 10% runtergehen, dann kann man ja sagen, ein Drittel weniger Steuern, irgendwann denn dann mal 2023. Das heißt, das ist das Ding, was jetzt für die Entlastung für Kapitalgesellschaften gilt, ist jetzt noch gar nicht Phase, kommt irgendwann, gilt halt ab 2028 und soll dann halt langfristige Wettbewerbsfähigkeit ermöglichen. Wir werden denn mal sehen. Das nächste wäre dann, schauen wir uns mal dann die, also wir hatten jetzt gerade die Körperschaften, jetzt schauen wir uns mal die Einkommensteuer an. Also das geht jetzt hier um Einzelunternehmen und Personengesellschaften. Was nicht angepackt wurde, ist die sogenannte kalte Progression. Also dass man hingeht und sagt, man möchte ganz gern den Leuten den Satz, ab dem man erst Einkommensteuer bezahlt, dass man das anhebt, ja, ist alles nicht passiert, also kam nicht. Das Einzige, was kommt, ist, wenn man den Gewinne im Unternehmen drin lässt, dass man eine sogenannte Thesaurierungsbegünstigung in Anspruch nehmen kann. Bei der GmbH hat man das, ne, andere Baustelle, automatisch, weil da wird ja alles komplett in der GmbH versteuert mit nur 30%. Im Vergleich zum Spitzensteuersatz von 42 oder 47% ist das natürlich weniger. Also, das heißt, wenn man es drin lässt, ist es gut. Und es war bislang so, ja, dass die Thesaurierung sich gar nicht wirklich gelohnt hat, denn wenn man die Gewinne hinterher entnommen hat, ja, dann hat man hinterher genauso viel Geld bezahlt wie vorher auch. Und das soll sich jetzt latent etwas verändern. Aktuell ist man bei 28,25% für nicht entnommene Gewinne. Und das geht dann also auch bis 2032. Man merkt da die Gleichschaltung mit der Kapitalgesellschaft dann runtergehen auf 25%. Das heißt also, auch da kommt jetzt kein Booster, ja, sondern es ist Stück für Stück aufgeteilt, geht ab 2028 auch da erst los. Wir werden denn mal sehen, ob das dann solch ein Investitionsbooster ist. Ehrlich gesagt, ich glaube es auch an dem Punkt nicht. Man spürt jetzt im Portemonnaie davon gar nichts. Die halt schnell belohnt werden, ab 2026, ja, das kommt dann halt schneller. Das sind die ganz, ganz großen für die Erweiterung der Forschungszulage, haben wir eine höhere Bemessungsgrundlage von 12 Millionen, 20% Gemeinkostenzuschlag, höhere Eigenleistungen sind möglich und eine vereinfachte Förderung für Unternehmen. Das heißt, die größeren, die kommen schneller dran. Man mag sich jetzt dabei was denken, was man will. Ich lasse das jetzt mal so. Dafür haben wir dann, also obwohl wir dann keine direkt spürbare Steuererleichterung haben, ja, haben wir dann eine Erhöhung des Mindestlohns. Aber das kommt dann auch schon ab 2027 auf 14,60 Euro. Das heißt, hier möchte man bitte schon mal gucken, dass die Verträge hinterher, die man jetzt schon hat, ausreichen, dass also alle im Mindestlohn halt eben sind. Oder man muss die Stundenzahl halt runtersenken und das Gehaltsniveau an sich. Sollte man dann checken von Umsatz zu Personalkosten, dass man das im Blick behält, denn es wird wieder teurer. Und wir wissen volkswirtschaftlich gesehen natürlich, wenn die wenn der Mindestlohn steigt und auch wenn irgendwelche Fahrkarten im öffentlichen Verkehr bezuschusst werden und das wieder wegfällt, dann gehört die, dann werden die Preisniveaus wieder nach oben angepasst. Man hat also wieder einen Inflationskreislauf, der dadurch denn dann angestoßen wird. Das ist halt Fakt und das kommt durch den Mindestlohn natürlich auch wieder. Das heißt, ich fasse das mal ganz kurz eben zusammen. Das, was die OECD vorgeschlagen hat, ja, also tatsächlich vorgeschlagen hat, dass Deutschland bitte mal in die Richtung gehen soll, dass die Realabgaben, also Steuern plus Sozialabgaben gesenkt werden, ist nicht passiert. Also das, warum man das Gefühl hat, es lohnt sich die Arbeit nicht mehr, Überstunden zu machen oder irgendwas anderes, das ist komplett ignoriert worden, das gibt es nicht. Man kann sich denken, warum ich da so einen Heißluftballon in den Hintergrund gemacht habe, ja. Da ist, also das Beste ist eigentlich das Wort der Booster, ja, ist ein schönes Wort, aber das war es auch. Also da ist viel Wind und heiße Luft, denn direkt im Portemonnaie hat man jetzt keinerlei Unterscheidung. Die kurzfristige Entlastung wäre halt die degressive AFA, bisschen, ja, und die E-Mobilität für diejenigen, die das Thema Batterie für sich ausklammern können. Eine langfristige Entlastung gibt es halt für die Körperschaftssteuer und für die Thesaurierung, wohlgemerkt ab 2028 bis 2032. Das war's. Und es gibt eine kurzfristigere Förderung für die Forschungszulage. Es soll so sein, deswegen heißt das Ding Booster, ja, dass dann halt dadurch was angestoßen wird. Kurzfristig sehe ich da keinerlei Änderung. Ist ja auch de facto nicht der Fall. Also man muss sich die Daten einfach nur angucken. Und wie gesagt, das, was uns geholfen hätte, wäre halt jetzt also ein Herabsetzen von Steuern und von Sozialabgaben. Denn da sind wir im internationalen Vergleich mit allen anderen 42 Mitgliedstaaten ganz weit oben, also an Platz 1 oder 2. Da kloppt man sich immer so ein bisschen und da bleiben wir auch. Das ist auch der Grund natürlich, warum viele überlegen, ins Ausland zu gehen. Nicht, dass ich das jetzt befürworten wollen würde. Ja, es gibt auch da Nachteile und nicht immer ist der leichteste Weg der beste und so weiter und so fort. Aber Fakt auf jeden Fall, wenn wir hierbei bleiben, der Investitionsbooster hat ein nettes Wort gefunden, Booster. Aber das war es auch. Alles andere kommt dann irgendwann mal. Für Unternehmen ändert sich erstmal gar nichts. Und wenn dann auch wirklich nur ganz moderat, die größten Gewinner wären dann hinterher die Kapitalgesellschaften, die eh schon keine Gewerbesteuer zahlen, alle anderen GmbHs, so wie beispielsweise meine eigene, kommt dann irgendwann mal, wird man kaum merken, weil 1% pro Jahr ist es auch wirklich nicht der Rede wert. So, in dem Sinne, ich freue mich über sämtliche Kommentare. Ich habe mich, wie gesagt, total bemüht, hier total neutral zu sein, aber das Ganze steht natürlich auch ein bisschen unter dem Motto, wie besteuert ist das denn? Ich hoffe, das hat euch einen groben Überblick gegeben. Ich habe mich auch bewusst kurz gehalten. Ansonsten hören und sehen wir uns in den Kommentaren. Ich freue mich auf euch und sag mal bis zum nächsten Mal. Bis dahin und ciao.